Deutschlandfunk, der Tag.
Die politischen Gewichte in Frankreich verschieben sich so weit nach rechts wie noch nie. Nach dem ersten Durchgang der vorgezogenen Neuwahlen liegt der Rassemblement National klar vorn. Retten, was jetzt noch zu retten ist, das scheint auch die Parole von Macrons Ministerpräsident Gabriel Attal.
Die Lektion des heutigen Abends ist, dass der Rassemblement National vor den Toren der Macht steht. Niemals in unserer Geschichte ist die Nationalversammlung, unser Parlament, so sehr Gefahr gelaufen, von der extremen Rechten dominiert zu werden.
Wie nah sind die Rechtsextremen in Frankreich an einer Regierungsmehrheit? Das ist gleich unser erstes Thema. Danach geht es um die AfD, die sich sogar selbst mit einem unerwartet harmonischen Parteitag überrascht hat. Allerdings im Europäischen Parlament ist die Partei weiter vergeblich auf der Suche nach schlagkräftigen Bündnispartnern. Auch das ist der Tag für diesen 1. Juli 2024. Ich bin Jasper Barenberg. In der Leitung ist Christiane Kess, unsere Frankreich-Korrespondentin. Hallo Christiane, grüß dich.
Hallo Jasper.
Lass uns mit einem ersten, eher groben Überblick starten. Wo stehen wir nach diesem ersten Wahlgang gerade?
Also es ist schon mal klar, dass der Rassemblement National hier einen großen Sieg eingefahren hat mit 33%. Und man kann sich das immer ganz gut vorstellen, was das in der Nationalversammlung bedeuten sollte. In dem Fall könnten die extremen Rechten auf mehr als 250 Sitze kommen. Und zum Vergleich, jetzt sind es 88. Also das wäre ein enormer Zugewinn. Ja, dahinter dann die linke Volksfront mit knapp 28%. Dieses linke Wahlbündnis, das könnte in etwa bei diesen 150 Sitzen bleiben, die auch schon das vorherige linke Wahlbündnis NUPES hieß es damals von 2022 von der Parlamentswahl. Ja, und zuletzt diese ganz, ganz bittere Niederlage für Präsident Macron, seine Partei Renaissance und ihre Verbündeten mit knapp 21%. Sie könnten in der Nationalversammlung von 250 Sitzen auf etwa 100 Sitze zusammenschrumpfen. Also das ist ein ganz herber Verlust. Wir müssen natürlich den zweiten Wahlgang nächsten Sonntag abwarten, aber das ist so etwa die Marge, in dem sich das bewegen könnte.
Und kann man jetzt schon sagen, also dass das nur in Reichweite ist, in naher Reichweite, diese absolute Mehrheit für den Rassemblement National, ist das jetzt schon so etwas wie eine historische Zäsur?
Ja, eine historische Zäsur ist es auf alle Fälle, weil es einfach so ist, dass noch niemals in der Fünften Republik, also seitdem Frankreich die Verfassung von 1958 hat, die extrem Rechte so weit vorne war. Und man sieht hier einfach ganz klar, der Rassemblement National hat sich Bahn gebrochen. Er ist komplett normal geworden für viele Menschen. Es gibt nicht mehr diese Angst, ihn zu wählen. Es gibt nicht mehr diese Angst, die man Jahre oder auch Jahrzehnte lang hatte, dass das eine faschistische Partei sei, dass es eine antisemitische Partei sei, eine xenophobe Partei. Viele, viele Menschen sehen das überhaupt nicht mehr so. Diese Strategie, die Marine Le Pen seit Jahren fährt, diese Partei zu normalisieren, die ist voll und ganz aufgegangen. Es ist für sehr viele Menschen wählbar geworden, für die extremen Rechten zu stimmen.
Du hast es uns erklärt, ein großer Block auf der rechten Seite, ein großer Block auf der linken Seite. Und man hat den Eindruck, zerrieben dazwischen dieses Lager von Macron in der Mitte. Ist jetzt schon klar, er wird keine Chance haben, das wieder aufzuholen im zweiten Wahlgang. Die Regierungszeit von Macron ist zu Ende?
Also er versucht das. Er hat ja gestern Abend in einer schriftlichen Erklärung aufgerufen zu einem großen demokratischen und republikanischen Zusammenschluss gegen den Rassemblement National. Das Ziel ist, eine mögliche Allianz von moderaten Kräften zu schaffen. Es ist nicht so ganz klar, wer das sein soll. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Details gucken, da haben wir die konservativen Les Républicains, die da vielleicht einem als erstes einfallen und mit denen ja auch die Macronisten in dieser schwierigen Situation der letzten zwei Jahre, als sie in der Nationalversammlung keine absolute Mehrheit mehr hatten, schon öfter versucht haben, Gesetze durchzubringen. Diese Konservativen versinken quasi in der Bedeutungslosigkeit, nachdem sie sich jetzt im Wahlkampf auch noch gespalten haben. Es gab ja den Beschluss des Parteichefs Eric Ciotti, sich mit einem Teil der Republikaner dem extrem rechten Rassemblement National anzuschließen und gemeinsam gemeinsamen Kandidaten aufzustellen. Dann schauen wir mal auf die Linken. Die sind zum großen Teil diffamiert worden im Wahlkampf von den Macronisten, denn bisher war es eigentlich so, dass das Lager von Macron gleichermaßen sozusagen vor der extrem Linken als auch vor der extrem Rechten gewarnt hat. Viele haben das auch kritisiert und gesagt, da werden zwei Dinge gleichgesetzt, die man überhaupt nicht miteinander gleichsetzen kann. Also bliebe eventuell noch zum Schluss ja so kleine Fraktionen, Mini-Fraktionen oder Parteien wie zum Beispiel die Fraktion Liot, das sind Zentristen. Also mir fehlt das Vorstellungsvermögen, wo diese Allianz herkommen soll.
Dann lass uns auf die Chancen schauen, dass diese absolute Mehrheit für Marine Le Pen und für den Rassemblement National, dass die tatsächlich Wirklichkeit werden könnte am nächsten Sonntag. Wovon hängt denn das jetzt ab, ob das klappt oder ob das nicht klappt?
Es wird davon abhängen, wer zieht wo welche Kandidaten zurück. Also es ist so, dass wir in vielen Wahlkreisen jetzt nicht nur ein Duell in der Stichwahl haben, sondern drei oder auch sogar vier Kandidaten. Das hat einfach mit dem Wahlsystem hier zu tun. Sobald man im ersten Wahlgang der Parlamentswahl 12,5% der Stimmen auf sich vereinigt, kommt man in die Stichwahl. Und jetzt haben sowohl die Linken als auch die Macronisten beschlossen, wir nehmen unsere Kandidaten dort aus dem Rennen, wo es absehbar ist, dass der Gegenkandidat mehr Chancen hatte, den Rassemblement National zu schlagen. Bei den Macronisten ist man sich da noch nicht ganz einig. Es gibt auch immer noch Stimmen, wie zum Beispiel der Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire, die sagt, nein, das machen wir nicht, wenn ein Kandidat vom linkspopulistischen La France Insoumise dort im Rennen ist, weil das sind für mich nach wie vor die Extremen und auch denen wollen wir nicht helfen. Also da wird jetzt einfach noch sehr viel davon abhängen, was heute und morgen und vielleicht sogar noch im Verlauf der Woche wie manövriert wird. Es ist so, dass morgen um 18 Uhr die endgültigen Kandidaten für die zweite Runde feststehen sollen. Dann können die Meinungsforscher vielleicht auch schon etwas zuverlässigere Projektionen machen, was dann tatsächlich das bewirken würde. Aber es ist jetzt schon klar, dass diese Absprachen oder dieses Zurückziehen von Kandidaten den Rassemblement National doch den ein oder anderen Sitz in der Nationalversammlung verwehren wird. Und es ist im Moment, ich sage das jetzt mal so, wie die Meinungsforscher hier das immer sagen, im Moment, weil es ist einfach so viel Dynamik noch drin über die nächsten Stunden und Tage. Im Moment ist das Szenario tatsächlich so, dass wahrscheinlich niemand eine absolute Mehrheit in der neuen Nationalversammlung bekommen wird.
Das ist ja deswegen so spannend und möglicherweise auch entscheidend, weil ja der Rassemblement National klargemacht hat, also Marine Le Pen sowohl wie der Parteivorsitzende Jordan Bardella, wenn ich keine absolute Mehrheit habe, dann will ich auch gar nicht nach der Macht greifen, sprich Premierminister von Frankreich werden, oder?
Ja, genau so ist das. Das hat einfach damit zu tun, dass Bardella sagt, ich habe hier ein Programm und das möchte ich auch durchbringen. Und wenn ich keine absolute Mehrheit habe, wir haben ja das gesehen, was hier die letzten zwei Jahre los war, als die Macronisten mit diesem Makel umgehen mussten. Wenn man keine absolute Mehrheit hat, ist man immer auf die Stimmen der Opposition angewiesen. Und so polarisiert, wie das schon in den letzten zwei Jahren war, war das quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Es wurde der eine oder andere Gesetzestext verabschiedet. Aber die großen Reformen hätten überhaupt keine Chance mehr gehabt in dieser Nationalversammlung. Und das würde ja jetzt wahrscheinlich nicht besser und schon gar nicht mit einem Rassemblement National in der Minderheitsregierung, wo sich quasi alle anderen Kräfte jetzt zusammentun, um das zu unterbinden. Also da kann man das Kalkül schon verstehen. Auf der anderen Seite könnte man natürlich dem Rassemblement National dann auch vorwerfen, er möchte einfach nur dann regieren, wenn es einfach ist. Und warum nicht jetzt, wenn er doch so eine große Mehrheit hat, auch wenn es vielleicht nicht die absolute ist. Es könnte zum Beispiel sein, dass der RN eine zwar relative, aber sehr solide Mehrheit bekommt von, sagen wir mal, über 260 Sitzen. Die absolute Mehrheit liegt bei 289 und sich dann doch besinnt, beziehungsweise vielleicht auch Absprachen trifft mit dem einen oder anderen Abgeordneten, um sicherzugehen, wir könnten doch noch eine Unterstützung bekommen. Also da ist nicht ausgeschlossen, dass es dann trotzdem zu einer Regierung des Rassemblement National kommen könnte. Aber das ist in der Tat im Moment schwierig absehbar. Auch das wissen wir erst ganz sicher nach der zweiten Wahlrunde.
Aber selbst wenn das so käme, also selbst wenn der Rassemblement National dann diese absolute Mehrheit hätte, dann gäbe es ja diese Situation der Cohabitation, also dass Präsident und Ministerpräsident aus zwei unterschiedlichen politischen Lagern kommen. Aber selbst dann wäre das doch für den Rassemblement, unterstelle ich jetzt mal, nicht so leicht, dieses Programm einfach so durchzuboxen. Oder verstehe ich das falsch?
Also der Rassemblement National hätte in diesem Fall in der Regierung schon eine sehr große Macht. Denn was man immer so ein bisschen vergisst, wenn man von außen auf Frankreich schaut, der Präsident kommt uns immer sehr mächtig hier vor. Und das ist er auch, solange er eine absolute Mehrheit im Parlament hat. Aber in einer Kohabitation schrumpft diese Macht des Präsidenten auf ja sehr, sehr wenig zusammen. Es heißt auch immer so allgemein, der Präsident ist ja eigentlich zuständig für die Außen- und für die Sicherheitspolitik. Aber auch das ist eigentlich nur eine ja politische Gewohnheit, kann man sagen. Und das hat keine solide rechtliche Grundlage. Das heißt, in so einer Kohabitation müssten sich Premierminister und Präsident schon irgendwie einig werden, was für mich mehr oder weniger unvorstellbar ist bei einer Konstellation Macron auf der einen Seite, Jordan Bardella vom Rassemblement National als Premierminister auf der anderen Seite. Also das wäre extrem schwierig. Auch Macron könnte als Präsident, selbst wenn er dann mehr oder weniger eine lame duck ist, könnte der Regierung schon das Leben auch schwer machen, ihr Steine zwischen die Beine werfen, um zum Beispiel zu sagen, ich unterzeichne dieses und jenes Gesetz nicht. Also es wäre eine sehr, sehr, sehr schwierige Lage. Müsste sich tatsächlich der Rassemblement National auch gut überlegen, ob er sich darauf einlässt. Aber das möchte er bisher. Und es gibt vielleicht, wäre vielleicht im Hinterkopf von den Verantwortlichen in dem Moment, dass man dann natürlich auch leicht sagen könnte, wir können hier überhaupt nicht ordentlich regieren, weil der Präsident uns ständig ausbremst. Wir brauchen jetzt bei der nächsten Präsidentschaftswahl, die ja planmäßig 2027 stattfindet, wir brauchen da auch den Präsidenten aus unserem Lager und diese Rechnung dann vielleicht sogar aufgehen würde.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sind die Aussichten in fast jeder Konstellation absehbar sehr schwierig, bis hin zu dem Punkt, dass man von einer Unregierbarkeit Frankreichs spricht. Also sowohl für den Fall, dass es eine absolute Mehrheit am nächsten Wochenende gibt für RN, als auch für den Fall, dass das nicht gelingt und sich dann zwei, drei größere Blöcke gegenüberstehen und es eigentlich nicht klar ist oder nicht absehbar ist, wer dann als Premierminister regieren könnte.
Ja, es ist auf alle Fälle in jeder Konstellation schwierig. Ich würde jetzt mal spontan sagen, bei einer Kohabitation hätte man den Vorteil, dass man A, das schon gehabt hat. Das gab es schon dreimal in Frankreich, allerdings nicht in dieser sehr, sehr schwierigen Konstellation mit zwei so extrem unterschiedlich ausgerichteten Polen. Aber es gibt Vorerfahrung und B, der Rassemblement National, wie gesagt, bisher möchte das auch machen. Also da hätte man zumindest eine Ausgangslage, wo man sagen kann, jetzt kann es losgehen. Das zweite Szenario, das du ansprichst, dass niemand eine absolute Mehrheit hat. Das wäre insofern noch schwieriger, weil, du hast schon gesagt, unregierbar. Und da gibt es hier dann die Diskussion darüber, was passiert. Dann gibt es dann eine Expertenregierung. Und das ist etwas, was es in Frankreich noch nie gegeben hat. Also da würde man wirklich bei Null anfangen. Es ist etwas, was hier noch nicht richtig ausdiskutiert wurde. Aber ich habe auch den einen oder anderen dazu schon gehört, der gesagt hat, das ist in Frankreich überhaupt nicht so einfach, wie man das jetzt zum Beispiel von Italien aus kennt, weil die Gegebenheiten in Frankreich einfach anders sind. Also das wäre tatsächlich vielleicht noch das schwierigere Szenario oder würde zumindest noch mehr Vorlauf brauchen als eine Kohabitation, die im Prinzip, wenn Macron sich darauf einlässt und der Rassemblement National dabei bleibt, mehr oder weniger sofort beginnen könnte.
Dann lass uns zum Schluss noch mal über Emmanuel Macron sprechen. Von Anfang an, seit er diese Entscheidung getroffen hat, die Nationalversammlung aufzulösen und sehr kurzfristig Neuwahlen auszurufen, nach den Europawahlen rätseln alle, was er damit bezweckt hat und was er damit erreichen will. Jetzt sieht es so aus, dass, wie man das auch dreht und wendet, Frankreich quasi vor einer Zäsur steht. Hast du inzwischen eine Antwort auf die Frage für dich gefunden, warum Macron diesen Schritt gemacht hat? Manchmal hat man ja fast den Eindruck, die Haltung ist so ein bisschen, also wenn ihr mich nicht mehr wollt, dann nach mir die Sinnflut. Jetzt habt ihr die Stimme und könnt es für euch entscheiden.
Also jetzt habt ihr die Stimme und könnt es entscheiden. Das, glaube ich, ist schon eine Motivation von ihm gewesen. Nach mir die Sinnflut glaube ich nicht, weil Macron hat von Anfang an gesagt, er ist mehr oder weniger angetreten, um die extremen Rechten zu verhindern, klein zu machen. Jetzt ist genau das Gegenteil passiert. Also das kann ihm nicht egal sein. Das bleibt auch an seinem historischen Erbe haften. Ich glaube, dass er auf der einen Seite tatsächlich eine mutige Entscheidung treffen wollte mit dieser Auflösung der Nationalversammlung. Ich glaube, er hat überschätzt, dass er vielleicht tatsächlich noch mit seinen Leuten, mit den Makronisten, die Menschen doch von seinem Programm überzeugen könnte. Und dann gibt es eben noch diese dritte These, man lässt den Rassemblement National in eine Kohabitation reinlaufen, in der Hoffnung, er würde sich dann abnutzen in einer Regierung und die Leute würden dann eben sehen, diese Partei bringt ihnen nichts. Das ist allerdings ein sehr riskantes Spiel. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ich habe letzte Woche, das ist mir irgendwie im Kopf geblieben, mit einem Bürgermeister einer kleinen Stadt gesprochen, ein Mitglied der konservativen Republikaner, und er hat diesen Satz gesagt, Macron ist intelligent, aber er ist ein Idiot. Und er hat es so erklärt, dass er gesagt hat, Macron sitzt mit seinen blitzgescheiten Wirtschaftsleuten zusammen, entwirft das perfekte Programm für das Land, aber er hat letztendlich überhaupt keine Ahnung, wie das im Land bei den Leuten ankommt. Und ich finde das eigentlich eine sehr zutreffende Analyse, weil ich beobachte Macron jetzt hier von diesem Korrespondentenplatz seit 3,5 Jahren. Ich habe seine langen, auch teilweise anstrengenden Diskurse verfolgt, wenn er sein Programm und seine Ziele erklärt. Natürlich kann man ihm folgen, aber das ist jetzt der Job, den wir als Journalisten machen. Wir beschäftigen uns den ganzen Tag damit, aber das können natürlich die Bürger in ihrem Alltag nicht machen, weil sie einfach andere Dinge auch zu tun haben. Und im Kontrast dazu wirkt Marine Le Pen vielleicht wesentlich, ja, einfacher, strukturiert, aber letztendlich auch viel näher an den Bürgern. Und ich bin wirklich fern davon, sie irgendwie gut zu finden, aber ich denke, sie hat da einfach einen Weg gefunden, die Leute viel mehr anzusprechen, viel mehr da abzuholen, wie sie stehen. Aber ich denke schon auch, dass es ein bisschen mehr die Pflicht der Bürger wäre, sich mehr Gedanken darüber zu machen, was passiert da eigentlich in ihrem Land. Und wenn jetzt zum Beispiel die Rentenreform von Macron, die hier ja wahnsinnig umstritten war, wenn diese Rente mit 64 jetzt wieder abgeschafft wird, was ja sehr gut passieren kann, sich dann auch mal tatsächlich Gedanken darüber zu machen, wie finanzieren wir denn dieses Rentensystem und was verlangen wir eigentlich von unserem Staat, der in Frankreich ja schnell als Versorgungsstaat auch angesehen wird, verlangen wir da eventuell auch zu viel und ist das alles eigentlich überhaupt noch finanzierbar?
Gerüchte gab es in der AfD ja reichlich vor ihrem Bundesparteitag. Vor allem dieses nach dem verkorksten Europawahlkampf könnte es Tino Chrupalla politisch an den Kragen gehen. Doch der Putsch blieb aus in Essen. Stattdessen wird Chrupalla ohne Gegenkandidaten und mit einem glänzenden Ergebnis wiedergewählt. Er überflügelt dabei sogar Alice Weidel. Überhaupt, wo manche einen Chaosparteitag erwartet hatten, nichts als zur Schau gestellte Harmonie und Effizienz. Tino Chrupalla selbst hört sich in Essen ein wenig so an, als könnte er das alles gar nicht fassen.
Ich bin wirklich begeistert, mit welcher Disziplin, mit welcher Konzentration dieser Parteitag unsere Delegierten gewählt haben. Das ist wirklich beispielhaft. Ich glaube, es war in der Geschichte der AfD noch nie so schnell ein Bundesvorstand gewählt.
Wie ist das zu erklären? Antworten auf diese Frage gibt's in einer neuen Folge vom Deutschlandfunk Politik Podcast. Folge 375 mit meiner Kollegin Nadine Lindner und mit meinem Kollegen Volker Findhammer. Beide haben den Parteitag in Essen miterlebt. Wir wollen jetzt einen anderen Pfad einschlagen, denn eine offene Flanke bei der AfD bleibt ja für den Augenblick im Europaparlament, hat die Partei im Moment jedenfalls keine Bündnispartner mehr. Die rechte Fraktion Identität und Demokratie hat die AfD Abgeordneten nach dem Skandal um Maximilian Krah rausgeworfen und aus der europäischen ID-Partei ist die AfD mit diesem Parteitag in Essen ausgetreten. Und jetzt, wie weiter? Caroline Born ist unsere Europakorrespondentin und jetzt bei mir im Studio. Hallo Caroline.
Hi Jasper.
Vielleicht fangen wir da an, wo die AfD nach den Europawahlen steht. Wie ist die Lage für die Partei jetzt nach diesen Wahlen?
Ja, es ist immer noch ziemlich einsam für die AfD, muss man sagen. Sie hat sich ja schon vor den Wahlen zu einer Art Paria, kann man sagen, der Rechtsaußenparteien entwickelt. also mit dem Rausschmiss aus ihrer Fraktion. Und es hat sich auch nach den Wahlen nicht gebessert. Also sie haben ja dann, wie du erwähnt hast, Maximilian Krah aus der Delegation ausgeschlossen. Das hat aber nicht geholfen, dass sie da sozusagen wieder hoffähig werden bei den ID-Leuten. Da scheint so, dass insbesondere Marine Le Pen vom Rassemblement National da jetzt die AfD eher als Belastung empfindet, würde ich mal sagen. Und deswegen sind sie im Moment noch alleine unterwegs.
Und sag uns nochmal, wenn Le Pen sagt, also die sind eher eine Belastung, sie sind jetzt quasi die Schmuddelkinder auf rechts außen. Was sind die Reibungspunkte, wo es für die AfD schwierig ist, jetzt neuen Anschluss zu finden?
Es ging ja schon los, als die Remigrationspläne der AfD offengelegt wurden, dass Le Pen sich daran sehr gestört hat. Insgesamt ist es so, dass die AfD für Le Pen ja noch ein ganzes Stück zu radikal ist. Also sie versucht sich ja immer zu gerieren als präsidentschaftsfähig, kann man sagen. Also sie schielt Richtung 2027 mit dieser Strategie und da stören solche, wie du sagst, Schmuddelkinder von der AfD. Was das fast zum Überlaufen gebracht hat, war die Interviewäußerung von Maximilian Krah, als er gesagt hat, nicht jeder, der eine SS-Uniform trägt, ist für ihn automatisch ein Verbrecher. Das hat man in Frankreich als NS-verharmlosend empfunden. Und deswegen, glaube ich, kommt man da jetzt erstmal nicht mehr zusammen, weil man einfach ja zu unterschiedlich aufgestellt ist gerade.
Und von der AfD war ja seitdem zu hören, ja, wir führen da jetzt Gespräche und suchen nach neuen Bündnispartnern. Wir sind sicher, dass wir am Ende Teil einer schlagkräftigen Fraktion im Europäischen Parlament sein würden. Und viel mehr hat man darüber eigentlich nicht gehört. Seit dem Wochenende gibt es aber sozusagen eine neue Option, möglicherweise jedenfalls Patrioten für Europa, so nennt Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ja das Bündnis, was er jetzt neu schmieden will, auf dieser rechten Seite des Europaparlaments, und zwar zusammen mit der FPÖ in Österreich und mit der tschechischen ANO-Partei von Ex-Ministerpräsident Andrej Babiš. Erzähl uns ein bisschen, was wissen wir schon über die Stoßrichtung dieser geplanten neuen Fraktion?
Alle drei sind in ihrem Land bei den Europawahlen Wahlgewinner, also sind da gestärkt hervorgegangen. Inhaltlich zeichnen sie sich aus durch eine gewisse Putin-Nähe. Die Grundforderung, dass man weniger EU will, die Souveränität der Nationalstaaten stärken möchte und dass man gegen Migration ist, gegen Klimapolitik. Also so in etwa die Aufstellung dieses neuen Rechtsaußenbündnisses. Und da ist natürlich jetzt die Frage, also sie haben die erforderliche Anzahl von Abgeordneten erreicht, es sind 24, sie brauchen mindestens 23, ihnen fehlen aber noch die Parteien aus mindestens 4 verschiedenen anderen Ländern, weil es eben mindestens 7 Länder braucht.
Okay, und warum sind denn Fraktionen überhaupt wichtig oder was bieten sie den Parteien, die dort Mitglieder sind?
Sie bieten ihnen einerseits mehr Geld, also man bekommt dann mehr Mittel, damit man sich auch als Fraktion organisieren kann. Aber es ist auch vor allem die Sichtbarkeit, die so eine Fraktion bietet. Also neben dem Geld und den Mitarbeitern ist man ohne Fraktion außen vor, wenn es um den Vorsitz der Ausschüsse geht zum Beispiel. Das sind ja immer hervorgehobene Positionen, die man da hat. Man kann auch nicht Berichterstatter, Berichterstatterin werden für ein Gesetzesvorhaben. Das heißt, als Berichterstatter beeinflusst man das maßgeblich. Das kriegt man als Fraktionsloser nur, wenn die anderen das wirklich gar nicht machen wollen. Und man hat auch deutlich weniger Redezeit. Also man fällt einfach weniger auf und hat viel weniger Einfluss im EU-Parlament ohne Fraktion.
Dann liegt natürlich die Frage nahe, ist das ein attraktives Angebot jetzt, was Viktor Orban, was die Fidesz und die anderen beteiligten Parteien machen, jedenfalls in den Augen der AfD?
Ja, die AfD hat sich ja nicht ganz so klar geäußert. Alice Weidel hat ja gesagt, es wäre eine Option für sie, aber man guckt eben noch, man bleibt vielleicht auch erstmal alleine für die nächsten 1 bis 2 Jahre, wenn sich kein so guter Partner findet. Was man da immer im Hinterkopf behalten muss, ist ja, dass die AfD eigene Pläne verfolgt, um vielleicht eine eigene Fraktion zu gründen. Der Spiegel hatte darüber berichtet, aber es hat sich seitdem nichts mehr ergeben. Also es kann auch sein, dass diese Pläne sich erstmal zerschlagen haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die AfD da einfach nur nicht sich richtig festlegen will, wenn sie sich diesen eigenen Plan eigentlich nicht verbauen möchte. Und was auch noch reinspielt, ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass möglicherweise Viktor Orban gar nicht unbedingt offen ist für die AfD. Also dass er in dem Fall, der ja selber die kalte Schulter gezeigt bekommen hat von der italienischen Ministerpräsidentin Meloni, ebenso wie von Le Pen, dass er jetzt derjenige ist, der sagt, euch wollen wir da vielleicht gar nicht drin haben. Das ist aber noch nicht ganz klar. Also da entwickelt sich noch ganz viel.
Und jetzt, ist es jetzt eine Abwägung oder wie muss ich das verstehen? Wer noch dabei sein kann und wer nicht, wer passt und wer nicht passt?
Ja, also sie brauchen auf jeden Fall noch jemanden, aber es ist auch immer nicht ganz so einfach auf dieser rechten oder rechtsaußenseite des EU-Parlaments, dass man da zusammenkommt. Also es sind Namen im Gespräch, wie zum Beispiel die Smer-Partei aus der Slowakei. Andere, über die jetzt gesprochen werden, die SDS aus Slowenien, ob die beitreten können. Es gibt ja auch immer ganz viele so ganz kleine Parteien, die dann aber wichtig wären, damit man eben die Länderanzahl voll bekommt. Und auf wen sich jetzt noch viele Augen richten, ist die Peace-Partei aus Polen. Und da ist es wirklich interessant, wie die sich verhalten wird, weil eigentlich passt die nicht so richtig in diese Fraktion, weil wenn man sich zum Beispiel anguckt, die Waffenlieferung für die Ukraine, da steht die ja konträr dagegen, was zum Beispiel Fidesz sagt. Aber wir hören auch, dass sich mittlerweile in der Opposition die Peace so weit radikalisiert hat, dass sie vielleicht doch wieder mit der Fidesz zusammengehen könnte, obwohl man sich das wirklich schwer vorstellen kann, weil sie eigentlich in der Ukraine-Politik so über Kreuz liegen. Man muss auch noch dazu sagen, die Peace ist ja momentan in der EKR-Fraktion, also die andere rechte Fraktion, die, man kann sagen, etwas gemäßigtere, die aber die Transatlantiker bei sich hat, also die gegen Putin sind. Und letzte Woche sollte es ein konstituierendes Treffen dieser EKR-Fraktion geben, das aber so nicht stattgefunden hat. Und da hören wir auch, es ist alles schwierig, so ein bisschen zu rekonstruieren, weil da natürlich niemand sich zu weit nach vorne wagt, aber dass die Peace wollte, dass Fidesz beitritt der EKR-Fraktion und dass das aber Meloni mit ihren Fratelli d'Italia nicht wollten. Wir wissen es nicht, warum es nicht zustande gekommen ist. Es ist jetzt neu angesetzt, dieses Treffen, aber das zeigt nochmal, wie viel Bewegung da im Moment noch drin ist.
Ja, und es bestätigt ja auch, was wir eigentlich schon vor den Europawahlen erwartet haben, dass es so sein mag, dass Rechtsaußen gewinnt bei diesen Wahlen, dass es mehr Mandate gibt, aber dass so viele auch zum Teil ganz grundsätzliche Konflikte auf der Rechtsaußenseite im Parlament geben könnte, dass es noch eine Weile dauern könnte, bis sich das alles neu sortiert. Und in diesem Prozess, so verstehe ich dich, sind wir gerade mittendrin und so richtig absehbar, wann sich das alles neu sortiert und was da am Ende dabei herauskommt, auch schwierig.
Es gibt einen Stichtag, der sich Cut-off-Day nennt. Der war eigentlich für diese Woche angesetzt. Das ist aber nur so eine informelle Übereinkunft. Aber ab da hatte man eigentlich vor, dass sich die Fraktionen gebildet haben, damit man dann an die Verteilung der Ausschüsse gehen kann. Es ist aber auch möglich, sich danach noch zu konstituieren als Fraktion oder neu zu bilden oder so. Das wäre nur eben wichtig für die Ausschüsse. Also das wäre so ein erster Fixpunkt, den es geben könnte. Aber ja, es sieht im Moment so aus, als wenn es sich davor auf jeden Fall nicht zusammenbringt. Und ich habe es ja schon gesagt, es gibt diese eine große Trennlinie in der Außenpolitik. Also ob man eher pro-russisch ist, ob man eher transatlantisch orientiert ist. Aber man unterscheidet sich auch in dem Maß an Radikalität, das man verfolgt. Und deswegen haben die, glaube ich, noch so Schwierigkeiten, sich zurechtzurütteln auf der rechten Seite des Parlaments. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch, was ja viele so als Drohkulisse an die Wand gemalt haben vor der Europawahl, dass sich da wirklich eine große rechte Superfraktion bilden könnte, davon noch weit entfernt, dass sowas zusammengeht.
Das war der Tag für diesen 1. Juli 2024, heute von Bastian Rudde und Jasper Barenberg. Danke fürs Interesse und tschüss.